HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Und dazu begrüßen Sie heute
Dorothee Meyer-Karwig
und Martin Maria Schwarz. Es ist die letzte Hörbuchzeit vor der Sommerpause und die gestalten wir heute etwas anders. Denn wir stellen Ihnen nicht nur neue Hörbücher vor, darunter eines mit dem vielversprechenden Titel Der Bademeister ohne Himmel oder auch eine weniger bekannte Geschichte vielleicht von Ottfried Preußler, sondern auch insgesamt drei Podcast-Reihen, die alle sehr sommerlich orientiert sind. Und generell gilt, es gibt die Hörbuchzeit auch als Podcast, zum Beispiel in der ARD-Audiothek und auf hr2.de. Wir starten jetzt mit dem Hörbuch zu dem Roman mit dem durchaus reizenden Titel Der Bademeister ohne Himmel. Dieser Roman stammt von einer österreichischen Autorin namens Petra Pellini, die in ihrem Leben lange in der Pflege demenzkranker Menschen gearbeitet hat. Für den vorliegenden Roman hat sie dann aber auch gleich einen Preis erhalten, den Vorarlberger Literaturpreis. Das war im Jahr 2021. Wir haben es also hier mit einer unbekannteren Autorin zu tun, Dorothee Meyer-Karwig, aber offensichtlich mit einer vielversprechenden, denn als Roman erscheint Der Bademeister ohne Himmel bei Rowohlt und als Hörbuch im Argon Verlag. Das sind ja zwei sehr renommierte Verlage. Wie sind Sie auf die Produktion aufmerksam geworden?
Ja, schon der Titel hat mich gereizt. Es klingt ja außergewöhnlich, Bademeister ohne Himmel. Und dann, ich höre ja in viele Hörbücher einfach mal rein, um zu überlegen, welche ich vorstelle. Und der Anfang von diesem hat mich dann auch gleich gepackt.
Na, wenn das so ist, dann wollen wir den Anfang noch mal gleich hören.
Ja, gerne. Als Interpretin hören wir die Schauspielerin Marie-Isabel Walke.
Ich werde vor ein Auto laufen. Die Menschen werden sich um mich scharen und mit weit aufgerissenen Augen auf meine blutenden Wunden starren. Wenn mein linker Arm gut zu liegen kommt, werden sie den Säbelzahntiger auf meinem Unterarm sehen. Die Welt wird stillstehen und endlich wird jemand es aussprechen. Das Mädchen braucht Hilfe. Es gibt zwei Menschen, die mich von der Sache mit dem Auto abhalten. Kevin und Hubert. Kevin wohnt um die Ecke, ist voll intelligent und Hubert wohnt im dritten Stock und ist voll dement.
Ja, ich muss sagen, ich mag solche Anfänge, bei denen man sofort in so eine Geschichte reingeworfen wird, wie in tiefes Wasser. Mir gefällt diese Mischung auch aus Tragik und Humor. Und diese Mischung zieht sich dann auch durch. Es ist eine wirklich zu Herzen gehende Geschichte, die schon auch ihre traurigen Aspekte hat, aber mich auch oft lachen ließ.
Und man kann hier schon hören, es ist eine Ich-Erzählerin, die hier redet. Erzählen Sie uns etwas mehr über sie.
Ja, das ist Linda, die ist 15 Jahre alt und wohnt mit ihrer Mutter in einem Mietshaus in Bregenz. Und diese Linda leidet unter der Trennung der Eltern, die sich allerdings immer gestritten hatten. Und sie fühlt sich nicht besonders gut verstanden von der Mutter, die jetzt auch einen neuen Freund hat.
Dass es zwischen Mama und mir kracht, hat damit zu tun, dass sie sich an mich klammert und ich mit ihren Ängsten nichts anzufangen weiß. Dass sie versucht, mich festzuhalten, kann ich verstehen. Ich bin alles, was sie noch hat. Papa ist weg, Oma ist tot. Aber ihre Ängste und Vorstellungen sind unsinnig, wirklich. Seit ich denken kann, wünscht sie sich gleichaltrige Freundinnen für mich, was beweist, dass sie mich nicht kennt. Gleichaltrige Freundinnen kommen überhaupt nicht in Frage. Kevin und Hubert sind meine Freunde. Und was macht sie? Sie ist eifersüchtig auf einen 86-jährigen, dementen Herrn.
Tja, das klingt jetzt erstmal nach so einigermaßen normalen Teenager-Problemen, Konflikte mit den Eltern, die haben in dem Alter ja die meisten und oft gehört es ja auch zu einer halbwegs guten Persönlichkeitsbildung dazu.
Ja, aber man merkt hier schon, dass es hier eine ernsthafte Krise werden könnte. Das haben wir ja auch schon im Anfang gehört. Immerhin eben, zwei Menschen halten diese Linda ja davon ab, sich etwas anzutun. Der jüngere Kevin, der ebenfalls ohne Vater aufwächst, er ist außerdem ebenfalls wie Linda sehr ernsthaft, sehr in sich gekehrt und sieht die Welt durch den Klimawandel am Abgrund, was ihn wirklich umtreibt. Und dann gibt's eben diesen Hubert, 86 Jahre alt. Und dieser Hubert war 42 Jahre lang Bademeister im Bregenzer Strandbad. Und er war lange Jahre glücklich verheiratet mit Rosalie. Die ist aber jetzt leider schon gestorben und er ist eben dement. Hubert wohnt im gleichen Mietshaus wie Linda und zusammen mit Eva, einer polnischen Betreuerin. Und Linda passt gegen so ein bisschen Taschengeld auf diesen Hubert auf, wenn Eva mal Pause braucht. Und was Linda mit diesem dementen Hubert erlebt, wie sie mit ihm umgeht, das nimmt einen wirklich breiten Raum in diesem Roman ein. Am Anfang erfahren wir wirklich sehr viel über diesen Hubert und seine fortschreitende Demenz. Und dann wandelt sich das so im Laufe des Romans und Linda selbst rückt in den Vordergrund.
Dann haben wir es in der von der Anlage her also mit einem klassischen Entwicklungsroman zu tun.
Ja, wobei diese Entwicklung hier eben sogar mehrere Personen betrifft. Also wir erfahren, wie es mit Hubert weitergeht. Da geht es naturgemäß immer weiter bergab. Dann, wie es mit Linda weitergeht, in welche Richtung, das verrate ich nicht. Und dann gibt es ja noch eben diesen Kevin.
Bleiben wir nochmal kurz bei Linda, bei dieser Figur. Da fließt ja offensichtlich etwas von der vorherigen Tätigkeit der Autorin ein. Ich sagte es eingangs, sie hatte lange Zeit mit Demenzkranken gearbeitet. Und hier muss sich also die Protagonistin mit einem dementen älteren Herrn auseinandersetzen. Wie entwickelt sich das?
Ja, Linda ist wirklich jemand, der sehr wach durchs Leben geht. Sie nimmt sich und die Umgebung sehr genau wahr und hat diesen Hubert einfach in ihr Herz geschlossen. Und während andere nur dessen Defizite sehen und Hubert auch gern mal mit der Nase drauf stoßen, dass er wieder irgendwas nicht auf die Reihe kriegt, nimmt sie ihn so, wie er ist und überlegt umgekehrt, was ihm Freude bereiten könnte. Sie versucht ebenso das Positive aus ihm herauszuholen. Und so sorgt sie beispielsweise dafür, dass Hubert, der doch sein Leben lang im Freien gearbeitet hat, nun aber schon lange keinen Himmel mehr über sich gesehen hat, daher der Titel, endlich mal wieder rauskommt. Keine Selbstverständlichkeit. Und da sitzen die beiden dann irgendwann in Bregenz am See und Linda spricht mit Hubert.
Habe ich dir erzählt, dass wir nach Gran Canaria fliegen? Mama, Jürgen und ich? Du warst bestimmt schon mal am Meer. Rimini, Calleja. Die Busreise nach Rimini, weißt du noch? Die herrliche Pasta und Rosalie im Cocktailkleid, die schönste von allen. Erinnerst du dich? Hubert lächelt und nickt. Hat er genickt? Bestimmt habe ich mir das eingebildet. Was denkst du, wie viel Grad hat das Wasser? Sollen wir reingehen, nur mit den Füßen? Erneut nickt er, als wäre es eine Selbstverständlichkeit, als wäre das mit der Demenz ein schlechter Scherz.
Tja, und dann passiert es. Hubert nimmt sogar Lindas Hand und drückt sie.
Noch nie hat er meine Hand genommen. Immer war ich es, die seine Hand genommen hat, nie umgekehrt. Seine warm, meine warm. Der Kloß in meinem Hals ist größer als mein Kopf. Das Blut wallt in meinen Ohren. Die Sonne zaubert Sterne ins Wasser. Sterne, die vor meinen Augen verschwimmen, weil mich der Gedanke, dass wir sterben, zu Tränen rührt.
Ja, und das sind solche Stellen, die mich auch ziemlich angerührt haben. Also diese Linda ist sehr auf diesen Hubert fixiert, könnte man fast sagen, und tut jedenfalls sehr viel für ihn. Darüber gerät leider ihr Freund Kevin etwas in den Hintergrund, was dann später auch fatale Konsequenzen hat.
Die Sprecherin. Dieser Roman wird gelesen von der Schauspielerin und Synchronsprecherin Marie-Isabel Walke. Die ist Jahrgang 1984, also weit über das Teenageralter der Protagonistin hinaus. Das stört mich allerdings hier bei ihr überhaupt nicht. Ich nehme die junge Frau nehme ich ihr ab, also die sehr junge Frau. Und was ich ganz großartig finde, es entsteht eine Figur, also die Konturen einer Figur, und die ist sehr willensstark.
Genau, ich finde sie hier auch richtig gut. Sie schlüpft für mich wirklich perfekt in diese 15-, 16-Jährige. Klingt ab und zu so ein bisschen schnoddrig, dann wieder sehr weich, emotional und ernsthaft. Und das passt eben gut zu dieser Figur, zu dieser Linda. Und das passt auch zum Schreibstil der Autorin, die meines Erachtens sehr fürs Mündliche schreibt. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass der Text als Hörbuch seine beste Entsprechung findet. Und zur Autorin nochmal, man merkt wirklich stark, dass diese Petra Pellini Ahnung hat vom Thema Demenz. Da kann man ganz nebenher noch ein bisschen was lernen. Und der Roman ist für mich deswegen und auch wegen der guten Figurenzeichnung eine richtige Entdeckung.
Ha, dann machen wir mal drei Ausrufezeichen dahinter. Dankeschön, Dorothee Meyer-Karweg. Sie sprachen über Petra Pellini, Der Bademeister ohne Himmel, gelesen von Marie-Isabel Walke. Das Hörbuch umfasst eine Hörzeit von 7 Stunden und 4 Minuten zum Preis von knapp 16 Euro. Erscheint dieses Hörbuch beim Argon Verlag am 16. Juli, ist der Erstverkaufstag. Und Sie hören weiter die Hörbuchzeit in HR2 Kultur. Freies, mündliches Geschichten erzählen, das funktioniert ohne einen schriftlichen Text. Die Erzähler und Erzählerinnen haben dann also ihre Geschichten im Kopf und erzählen sie jedes Mal immer wieder ein bisschen anders. Die Sparda Bank Hessen möchte dieses mündliche Erzählen fördern und veranstaltet daher seit langem gemeinsam mit dem Verein Kultur und Bahn das Sparda Erzählfestival in Kassel. Im September findet es dann zum 20. Mal statt. 27 frei erzählte Geschichten stecken jetzt auch in 2 neuen Podcasts, die HR2 Kultur in Kooperation mit dem erwähnten Sparda Erzählfestival pünktlich zu den Sommerferien produziert hat. Sie finden sie unter Grenzenlos Geschichten für Erwachsene und Welten entdecken Geschichten für Kinder auf hr2.de und in der ARD Audiothek. Und mehr zu den Geschichten erfahren Sie jetzt von Juliane Spatz.
Vor allem Märchen, Mythen und andere Geschichten aus der weltweiten Überlieferung sind es, die Gudrun Radke, die Leiterin des Sparda Erzählfestivals in Kassel, und ihre ErzählkollegInnen für die beiden Podcasts ins hr2-Studio mitgebracht haben. Darunter bekannte Mythen wie die von Orpheus, der seine geliebte Eurydike aus der Unterwelt befreien möchte und dabei seine ganz besondere Gabe einsetzt.
Wenn er sang, war alles anders. Wenn er sang, dann schwiegen die Vögel in den Bäumen. Wenn er sang, dann hielt der Fluss in seinem Bett inne, um zu lauschen. Wenn er sang, dann reichten sich erbitterte Feinde die Hand. Wenn er sang, dann wurden wilde Tiere zahm. Und wenn er sang, dann weinten sogar die Steine.
So erzählt es hier Luise Gündel. Sie hat auch die Geschichte von Anne Bonny dabei, der Piratin aus dem 18. Jahrhundert, die als Frau alle Konventionen sprengte. Die meisten der Geschichten aus dem Podcast Grenzenlos – Geschichten für Erwachsene sind aber weniger bekannt. Etwa die von Leila, der Zuckerbäckerin. Wenn sich der Duft ihrer Backwaren im ganzen Dorf verbreitet, dann stehen die Menschen schon früh morgens Schlange und treten geduldig nacheinander ein, sobald Leila ihre kleine Backstube öffnet.
Die Regale leerten sich und die Menschen ganz am Ende der Reihe, die hatten schon Sorge, dass für sie vielleicht nichts mehr übrig bleiben könnte. Und einmal, da stand ganz am Ende ein kleines Mädchen vor Leila und schaute sie betrübt an, ob denn nicht noch wenigstens ein Schokotaler da wäre. Der ist für meinen kleinen Bruder, sagte sie, der ist krank und die ist er am allerliebsten. Und da holte Leila eine Plätzchendose unter dem Tresen hervor und in der war noch genau ein Schokotaler. Den packte sie für das Kind ein. Das Mädchen hielt ihr eine verbeulte Kupfermünze und ein leeres Schneckenhaus hin und hoffte inständig, dass es reichte. »Passt genau«, sagte Leila, lächelte und drückte dem strahlenden Kind noch ein allerletztes Stück Sirupkuchen in die Hand. Und so war es immer. Leila buk immer genau so viel, wie die Menschen brauchten.
Genau das wird Leila aber zum Verhängnis und sie muss das Dorf verlassen. Ein Märchen aus Palästina, das am Ende gut ausgeht und das Rainer Mensing hier ganz wunderbar mit vielen Zwischentönen erzählt. Übrigens ohne Buch oder Manuskript. Erzählt wird stets aus Kopf und Herz direkt in unsere Ohren hinein. Auch eigene Geschichten der ErzählerInnen sind im Podcast zu hören. In Die Tasche meiner Mutter erzählt die gebürtige Italienerin Maria Carmela Marinelli, wie sie, die mit 2 kleinen Kindern unterwegs ist, eins davon im Tragetuch, sich am Flughafen von Bari von ihren Eltern verabschiedet. Dabei schiebt ihr ihre Mutter im letzten Moment eine Tasche zu.
Vielleicht habt ihr so eine Tasche schon gesehen. Es ist eine große, weiße, blau und rot karierte Tasche mit 2 kleinen Henkeln und einem Reißverschluss. Und der geht nie auf, wenn ich die Tasche aufmachen will. Und der Reißverschluss geht nie zu, wenn ich versuche, die Tasche zuzumachen. Und diese 2 Henkel, egal was man in diese Tasche einpackt, die schneiden dir tief in die Finger rein, dass das Blut nicht mehr zirkuliert. Ich verabschiede mich bei meinen Eltern. Der Abschied soll nicht lange dauern, damit wir bloß nicht zu sentimental werden. Dann hebe ich die Tasche, ich lächle und innerlich leide ich, denn Diese Tasche fühlt sich so schwer an, als hätte mein Vater einen Olivenbaum gefällt, abgehackt und in die Tasche hineingesteckt. Ich gehe zur Sicherheitskontrolle. Ich lege die schwere Tasche auf das Fließband und mein Sohn fängt an zu weinen. Ich wippe, um ihn zu beruhigen. Und genau in dem Moment will meine Tochter auf Toilette. Madonna, Alice, ma non puoi aspettare adesso. Aspetta che andiamo prima a fare il controllo. Geh du zuerst und dann warte auf mich dort. Nicht bewegen.
Man fühlt den Stress der jungen Mutter beim Zuhören geradezu körperlich mit. Und wie nebenbei fliegt die Italienerin in die Geschichten immer wieder auch ihre Muttersprache hinein. John Rogers ist gebürtiger Engländer und er erzählt zwei Geschichten ganz auf Englisch. Eine davon sogar für den Kinderpodcast Welten entdecken, Geschichten für Kinder. Es ist die Geschichte von Katz und Maus.
Cat and Mouse were playing together in the malt house. Suddenly, Cat bit off Mouse's tail.
Give me my tail back.
No, said Cat. I will not give you your tail back until you go to Cow and fetch me milk.
Ein Kettenmärchen für Kinder ab 4 und für alle, die Englisch lernen. In feinstem britischen Englisch, erzählt von John Rogers, der übrigens im hessischen Steinau lebt. Den Zungenschlag ihrer Muttersprache, die ja bekanntlich als Herzenssprache gilt, pflegt auch Gudrun Radtke in ihren Geschichten. Aufgewachsen im österreichischen Kärnten, lebt sie schon seit über 30 Jahren in Hessen, erzählt, wie die meisten freien mündlichen ErzählkünstlerInnen, für Kinder genauso gern wie für Erwachsene und in einer Geschichte von drei Geschwisterkindern, die gern allein in den Bergen herumstromern.
Einmal, da sind sie durch den Wald hinaufgestiegen, immer höher. Und mit einmal war kein Wald mehr da. Und sie waren auf der Alm. Sie haben sich ins warme Almgras gelegt und in den Himmel geschaut. Und in den Wolken ganz viele verschiedene Figuren gesehen. Aber mit einmal ist ein kalter Wind aufgekommen. Und die Wolken waren ganz schwarz und dunkel. Jetzt kommt ein Gewitter. Und die beiden Älteren haben ihre kleine Schwester in die Mitte genommen und sind runtergelaufen.
Ob sie es rechtzeitig nach Hause schaffen? Allein in den Bergen, so heißt diese Geschichte, in der Gudrun Radtke auch erzählt, warum der Enzian blau ist.
Juliane Spatz stellte zwei Podcasts vor. Da gibt es einmal 14 Geschichten in dem Podcast Welten entdecken, Geschichten für Kinder. Und der Podcast für Erwachsene heißt Grenzenlos Geschichten für Erwachsene. 5 unterschiedliche Stimmen, 5 Erzählkünstler und Erzählkünstlerinnen mit frei erzählten Geschichten in Zusammenarbeit mit dem 20. Sparda Erzählfestival. Beide Podcasts finden sich kostenlos auf hr2.de oder in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir kommen in der Hörbuchzeit nun zu unserem Kinderhörbuch, dieses Mal eines für Kinder ab 6 Jahren. Es ist eine Geschichte des bekannten Kinderbuchautors Ottfried Preußler. Es ist jetzt über 10 Jahre her, dass Preußler gestorben ist, aber man hat oft das Gefühl, er ist weiter allgegenwärtig, was ja auch nur ein weiterer Beleg ist für die Überzeitlichkeit seines Werkes, das übrigens in 50 Sprachen übersetzt wurde. Dorothee Meyer-Karweg, besonders bekannt sind Preußlers Geschichten, klar, über den kleinen Wassermann, die kleine Hexe, Räuber Hotzenplotz oder Krabat. Hier geht es nun um ein Hörspiel nach dem Kinderbuch Hörbe mit dem großen Hut. Ja, eine Geschichte, die vielleicht etwas weniger bekannt ist.
Ja, jedenfalls für mich, wahrscheinlich war ich schon zu alt, denn erschienen ist die Geschichte 1983. Sie gehört damit eher so zu Ottfried Preußlers Spätwerk. Preußler lässt die Geschichte in seiner Kindheitsheimat spielen, nämlich den böhmischen Wäldern. Und der SWR hat 2016 daraus zusammen mit dem NDR, also dem Norddeutschen Rundfunk, ein Hörspiel gemacht. Regie hat übrigens Judith Lorenz geführt, eine sehr versierte Regisseurin, auch fürs Theater beispielsweise.
Dann nähern wir uns mal dem Inhalt an und der Hauptfigur, die titelgebende Figur heißt Hörbe. Was ist das für ein Wesen?
Das ist ein Hutzelmann, der mit 12 anderen Hutzelmännern, Frauen gibt es da nicht, im Siebengiebelwald wohnt. Dabei ist beispielsweise auch noch der Wurzeldittrich, der Humpelkeil und meine Lieblingsfigur, der Nörgelseff. Ja, der an allem so rumnörgelt, ist doch sowieso alles scheiße, bringt doch nichts und so weiter.
Wunderbar. Ja.
Das sind kleine, ganz liebenswerte Gesellen, trotz allem, die allein oder zu zweit in kleinen Häuschen wohnen, sehr naturverbunden. Und die Geschichte spielt Ende des Sommers. Alle sind gerade damit beschäftigt, Vorsorge für den Winter zu treffen. Auch Hörbe hatte eigentlich heute vor, Marmelade einzukochen. Aber dann scheint die Sonne halt so schön.
Ach, ist das schön. Viel zu schön, um Preiselbeermarmelade zu machen.
Kaum hatte er das gesagt, da hörte er einen Vogel singen.
Tirili, tirili, tirili.
Huch!
Tirili, tirili, tirili.
Oh, singst du aber schön.
Zum Schupfen ist es ja zu schön. Lass uns gleich in die Wälder gehen. Tirili, tirili, tirili. Komm mit in schnellem Tritt.
Ja, und ob? Die Preiselbeermarmelade kann noch bis morgen warten. Aber was werden die Nachbarn sagen, wenn Herbe nun einfach wegläuft von seiner Arbeit?
Tirili, tirili, tirili. Pfeift drauf, was sie so sagen. Tirili, tirili, tirili. Schön ist es nicht an allen Tagen. Mach's wie ich und sing dein Mandolin. Es begleitet dich, was immer dir geschieht. Tirili, tirili, tirili. Auf in schnellen Tritt. Auf in schnellen Tritt.
Bei meinem großen Hut. Was für ein kluger und lustiger Vogel du bist. Hab Dank für das Lied, kleiner Vogel. Hab Dank für deinen Rat. Die Preiselbeermarmelade kann warten. Heute mache ich mir einen Wandertag.
Und schon machte sich Hörbe auf den Weg.
Ja, das war ein Ausschnitt aus dem Hörspiel nach Preußlers Hörbe mit dem großen Hut. Und als Erzählerin hörten wir Brigitte Hobmeier und als Hörbe Nico Holonitsch.
Das klingt doch alles schon sehr lebensfroh.
Ja.
Und das ist ja von der Geschichte her gesehen ein bekannter Topos jetzt erstmal. Jemand zieht in die Welt, erlebt dann große und kleinere Abenteuer. Normalerweise muss der Held oder die Heldin ja dann noch gegen mindestens ein Ungeheuer kämpfen.
Ja, mit diesem Vorbild aus vielen Märchen spielt auch Ottfried Preußler. Hörbe läuft also immer weiter, bis er schließlich an die Rabenteiche kommt. Und hinter denen beginnen die Worlitzer Wälder. Und dort soll der gefürchtete Plampert Hausen.
Dem Plampatsch hatte kein Hutzelmann je zu Gesicht bekommen. Und trotzdem wussten alle, dass er ein scheußlicher Unhold war. Halb Wolf, halb Drache. Mit Augen wie Feuerrädern und einem Maul voller Reißzähne. Spitz und scharf.
Der Plampatsch frisst alles auf. Hutzelmänner auch. Ritscheratsch. Der Plampatsch trampelt durch den Matsch. Witsche, Witsche, Watsch, Witsche, Witsche, Watsch, Witsche, Witsche, Watsch. Oh, oh, ich rieche Hutzelmannbrot. Oh, oh, und den Hutmacher. Schmeckt bestimmt lecker. Der Hutzelmann-Brotbäcker. Witsche, Witsche, Watsch. Witsche, Witsche, Watsch. Witsche, Witsche, Watsch.
Ja, das klingt doch schon sehr bedrohlich. Hörbe macht daher erstmal Brotzeit und überlegt, ob er wirklich weitergehen soll. Aber dann kommen so Ameisenhorden und wollen an sein mitgebrachtes Essen. Und vor denen muss er dann fliehen. Und Hörbe flieht dann bis zu den Teichen. Dort angekommen, nutzt er seinen Hut als Boot. Er hat nämlich einen Obendrüberhut und einen Untendrunterhut. Und den Obendrüberhut nimmt er dann eben, um damit über die Teiche zu fliehen und stürzt dann damit aber auch einen Wasserfall herunter. Und unten angekommen, zum Glück ist nichts passiert, packt ihn jemand am Kragen und zieht ihn aus dem Wasser.
Ist er also dem Plampatsch dann etwa in die Hände gefallen?
Ja, das befürchtet Hörbe natürlich, aber es ist ein Waldschrat. Zwottel mit dem Zottelschwanz und der rettet Hörbe. Zwottel ist so ein lustiger Geselle, der ganz allein im Wald lebt. Als der aber dann hört, dass Hörber aus dem Siebengiebelwald kommt, erstarrt er. Da wohne doch der gefürchtete Plampatsch. Hörbe ist ein bisschen irritiert. Nein, da wohne der ganz bestimmt nicht, der wohne ja hier.
Aha, jeder fürchtet also, die Unholde kämen aus dem anderen, dem fremden Wald, in dem ist er nicht so.
Nee, genau. Es geht hier um Vorurteile, also um ungerechtfertigte Ängste, aber auch um das Thema Freundschaft. Die beiden freuen sich nämlich ganz schnell an und bestehen dann zusammen noch ein paar Abenteuer. Sie überleben beispielsweise ein starkes Gewitter und schaffen es, den Felsen am Wasserfall wieder hoch zu steigen und laufen dann zum Siebengiebelwald zurück, denn Zwottel will nicht mehr alleine wohnen, sondern zu Hörbe ziehen, worüber der sich sehr freut. Und mit der Heimkehr und Begrüßung durch die anderen Hutzelmänner ist diese Geschichte beendet.
Kommen wir mal zur Inszenierung. Wir konnten jetzt schon zwei Beispiele hören. Das klingt alles voller Lust und Spaß, kindgerecht. Ich würde fast sagen preußlergerecht. Das ist ja witzig und auch mit so einem kleinen, harmlosen Thrill gemacht und sehr bunt.
Ja, und Judith Lorenz setzt hier, was mir sehr gefällt, nicht auf Knalleffekte, sondern das ist so eine sehr, ja, liebevolle, eher leise und schön zu hörende Inszenierung. Und Judith Lorenz hat auch viel Wert auf die Musik gelegt, für die Lutz Glandin zuständig ist. Und da fügt sich alles ganz wunderbar zusammen. Sie hat so ein gutes Gespür für den Rhythmus und das Tempo. Es ist wirklich etwas für kleine Kinder. Es wird hier für Sechsjährige empfohlen. Aber ich meine, das Hörspiel können durchaus auch schon Jüngere hören.
Und ich melde mich und sage, das können auch Ältere hören. So schön ist das gemacht. Genau. Dankeschön, Dorothee Meyer-Karweg. Das Hörbuch, über das wir gesprochen haben, das heißt Ottfried Preußler, Hörbe mit dem großen Hut. Das ist ein Hörspiel mit Brigitte Hubmeier, Nico Holonitsch, Sandra Schwittau, Annette Strasser, Jirka Z. und vielen anderen mehr. Eine CD mit einer Laufzeit von 54 Minuten zum Preis von 10 Euro bei Hörbuch Hamburg. Beim Label Silberfisch erschienen, eine Produktion von SWR 2 ist das.
Und dem NDR.
Und dem NDR, danke. Die Altersempfehlung, wie gesagt, ab 6 Jahren. Das Hörbuch steht im Juli auf dem 2. Platz der HR2 Hörbuchbestenliste für Kinder und Jugendliche. Sie hören weiter die Hörbuchzeit in HR2 Kultur und jetzt wird es so richtig sommerlich. Jetzt geht es nämlich hinaus ans Meer und wir stellen gleich mehrere Geschichten vor, die uns in diese Gefilde bringen. Geheimnisvoll geht es zu, spannend und auch komisch, auf jeden Fall unterhaltsam. Dorothee Meyer-Karweg, was haben Sie mitgebracht?
Ja, dabei ist eine Podcast-Reihe, ein Krimi und ein bisschen Klamauk kriegen wir auch zu hören.
Aha, nichts gegen Klamauk, wenn er gut gemacht ist. Wer sorgt dafür?
Ja, das sind die Komikspezialisten Annette Frier, Bettina Lamprecht, Max Giermann, Bastian Pastewka und der Comedy-Autor Chris Geletnecki. Die haben sich die Erfolgsserie Das Traumschiff vorgenommen und daraus das Albtraumschiff gemacht. Es ist eine Lesung mit verteilten Rollen und zwar ein Live-Mitschnitt vom Cologne Comedy Festival. Und da hören wir gleich mal rein.
Zwei weitere Passagiere betreten unten die Gangway. Karin Fischer und ihre unfassbar scharfe Tochter Anna. Anna möchte ihre Mutter anscheinend mit der Reise überraschen. Mutter Karin hat deshalb eine Augenbinde umgebunden und fuchtelt mit den Armen herum.
Ich bin ja so gespannt, wo du mich hinführst, Anna. Mhm. Also, ich höre Möwen.
Ja.
Es riecht nach Meer.
Genau.
Und Fisch.
Ja.
Das fühlt sich an wie eine Gangway.
Aha.
Hafengeräusche. Verdammt, ich komme nicht drauf.
Ganz so leicht wollte ich es dir ja auch nicht machen, Mama. Weiterraten.
Hinter den Fischers kommt das Schlagerduo Sandy und Bernd an. Beide haben übertriebene Glitzer-Show-Anzüge an, auf deren Rücken jeweils der Schriftzug Sandy und Bernd genäht ist. Sie streiten sich gerade im lauten Flüsterton.
Du willst mir jetzt nicht ernsthaft sagen, dass du den Koffer mit unseren Show-Anzügen vergessen hast? Sollen wir etwa in unseren Privatklamotten auftreten oder was? Wie peinlich ist das denn, du Idiot?
Ja, warum muss ich denn auch immer alles machen? Ich musste heute Morgen die Gitarre aus dem Pfandhaus zurückholen. Ich habe 8 Liter Blut gespendet, um Geld fürs Taxi zu haben. Und den Hund musste ich auch noch an die Leitplanke binden. Sei froh, dass die uns überhaupt gebucht haben, du hässliches Botox-Wrack.
Ey, ich hasse dich so sehr, Bernd. Ich habe dich immer gehasst. Seit unserer 2. Hochzeit hasse ich dich.
Bernd winkt ab und macht einen Faustrülpser. Die nächsten Gäste kommen an. 20 Kegelbrüder in Ballonseidenanzügen. mit Motto-T-Shirts mit der Aufschrift Kegelclub Recklinghausen, einer steht immer.
Ach ja, ein Ausschnitt aus das Albtraumschiff. Ja, der Humor, durchaus einer von der kräftigen Sorte.
Ja, das ist eher was für diejenigen, die Filme wie Die nackte Kanone oder Der Schuh des Manitou oder Ähnliches lieben. In der Geschichte geht es um ein altes Schlagerpaar, wir haben es gehört, das sich nur noch hasst, um eine Tochter, die mit ihrer Mutter auf Reisen geht, um ihren Vater zu finden. Sie wurde nämlich auf einer Kreuzfahrt gezeugt. Es geht um einen dementen Captain, einen notgeilen Chef, Stuart, eine Bombe, die das Schiff hochgehen lassen soll, um die Versicherungsprämie zu kassieren und so weiter. Ja, doch, es ist ganz schön viel los auf dieser MS-DOS. Mhm.
Dann fassen wir mal zusammen. Das Hörbuch heißt Das Albtraumschiff, Crazy Cruise, ein Live-Mitschnitt mit Bastian Pastewka, Bettina Lamprecht, Chris Gillet-Necki, Annette Frier und Max Giermann. Zwei CDs sind das, eine Stunde 42 Minuten Hörzeit zum Preis von 14 Euro bei Random House Audio erschienen. Ja, das war jetzt das Hörbuch aus dem Bereich Komik. Jetzt haben Sie uns noch einen Krimi mit einem Bezug zum Meer versprochen.
Ja, das ist ein Krimi-Hörbuch für alle Freunde der Bretagne und da wissen dann viele schon Bescheid. Jean-Luc Banalek, hinter dem Künstlernamen verbirgt sich ja Jörg Bong. Der hat einen neuen, den 13. Krimi geschrieben, rund um Kommissar Dupont. Bretonische Sehnsucht heißt er und spielt an einem besonderen Ort und zwar am äußersten Rand der Bretagne auf der wind- und sturmumtosten Insel Ouessant. Dort soll ein Musikfestival stattfinden, aber kurz bevor es losgeht, wird ein mittelloser keltischer Musiker tot am Ufer angeschwemmt. In seinem Haus entdeckt die Polizei etwas, was mit einem uralten dunklen Ritus in Verbindung gebracht wird. Da hören wir mal rein und Sie können ja gleich mal überlegen, wer da spricht.
Vor allem eine Sache mutete im Zusammenhang mit dem Tod von Lionel so mysteriös an. Nach dem Fund der Jacke hatte die Landwache auf dem Kopfkissen seines Bettes ein eigenartiges Kreuz gefunden. Kreuze dieser Art hatten auf der Insel über Jahrhunderte eine rituelle Bewandtnis besessen. Seit dem Mittelalter hatte man einen außergewöhnlichen Ritus praktiziert. Durchgeführt wurde er ganz offiziell von den jeweiligen Pfarrern der Insel. Bis 1962. Dupin hatte noch nie davon gehört gehabt. Die Bürgermeisterin hatte ausführlich berichtet. Nur an einem einzigen anderen Ort der Welt war der Ritus ebenfalls praktiziert worden, auf einer winzigen Insel im Ägäischen Meer. Proela hieß die aufwendige Zeremonie. Sie war den Verlorenen gewidmet, die auf dem Meer und in der Ferne ihr Leben gelassen hatten. Wenn man der Leiche des Menschen nicht habhaft werden konnte, brachte der Pfarrer ein aus weißem Wachs gefertigtes und gesegnetes Kreuz ins Haus des Vermissten. Dort blieb es dann für eine Nacht, gebettet auf einer Trachtenhaube, die auf dem Kopfkissen lag. Jedes Detail durfte nur auf eine genau vorgeschriebene Weise ausgeführt werden. Die Angehörigen wachten mit dem Pfarrer die ganze Nacht am Bett. Mit dem ersten Tageslicht trug der Pfarrer das Kreuz dann in einer Prozession zur Kirche von Lampol. Dort wurden die Kreuze in einen am Altar hängenden Schrein gelegt. Anschließend hielt der Pfarrer einen Gedenkgottesdienst.
Ja, Stimme erkannt, das war der Schauspieler Christian Berkel mit einem Ausschnitt aus Bretonische Sehnsucht, dem 13. Fall des Kommissars Dupont von Jean-Luc Banalek. Und Christian Berkel ist ja schon deswegen prädestiniert für die Krimis aus der Bretagne, weil er teilweise in Frankreich aufgewachsen ist.
Tja, aber ist er auch prädestiniert für diese Art von Erzählung? Ich weiß nicht, also nichts gegen die Reize seiner angenehmen Stimme, aber er liest jetzt nach dem Ausschnitt doch für mich etwas so, als stünde er außen vor. Mir fehlt es da an Leben und Farbe.
Also ich finde jetzt erstmal, er hat eine tiefe, dunkle Stimme und klingt, ja, ich würde mal sagen, abgeklärt und ruhig. Und ich finde die Abgeklärtheit aber hier auch ganz gut, denn hier in diesem Krimi geht es nicht nur um so das große Thema Musik, sondern vor allen Dingen um alte Riten, um Mystik, Druiden, einen Steinkranz und Sirenen, die Dupont sogar etwas den Kopf verdrehen.
Inhaltlich war es denn jetzt hier Ort oder ist der Musiker einfach so im Meer umgekommen?
Ja, auch das ist zuerst ein bisschen unklar, aber es bleibt dann nicht bei diesem einen Toten und jedes Mal findet sich dann ein Kreuz mit Trachthaube auf dem Bett des Verstorbenen. Ja, und das deutet dann schon auf eine nicht so ganz natürliche Todesursache hin. Am Schluss gerät dann auch Kommissar Dupont in große Not, aber sein Kollege Rival ist natürlich noch rechtzeitig zur Stelle und er ist es auch, neben den Einheimischen, der dem Kommissar und uns Hörern die Besonderheiten der bretonischen Kulte nahebringt.
Also wieder ein Krimi, der über den Plot hinaus vieles über die bretonische Kultur vermittelt, so wie man das aus den Banalek-Krimis ja gewohnt ist.
Ja, und so wie man es auch mag und eigentlich auch immer haben will, kulinarische Besonderheiten eingeschlossen, die natürlich dann auch beschrieben werden.
Also so ein richtig klassisch schöner Ferienkrimi. Hier nochmal die bibliografischen Angaben. Jean-Luc Banalek, Bretonische Sehnsucht, Kommissar Dupins 13. Fall, gelesen von Christian Berkel. Eine Dauer von 12,5 Stunden hat dieses Hörbuch. Ungekürzt ist es als Download zum Preis von knapp 25 Euro verfügbar. Es gibt aber auch eine gekürzte Form auf MP3-CD. Erschienen ist es beim Argon Verlag. So, und jetzt, Dorothee Meyer-Karwick, haben Sie uns noch einen Podcast mit Geschichten vom Meer versprochen. Was hat es damit auf sich?
Ja, es ist ein Podcast, den passenderweise Radio Bremen konzipiert hat und der, so viel vorab, in der Sommerzeit die Hörbuchzeit ersetzen wird. Denn wir brauchen ja auch mal Urlaub und zwar bis Ende August. So lang macht die Hörbuchzeit Pause und in der Zeit läuft an dieser Stelle eben der Podcast ans Meer.
Und was für Geschichten werden da jetzt erzählt?
Ja, mit diesem Podcast lernen wir ferne Gestade und heimische Gefilde kennen. Das reicht vom ostfriesischen Wattenmeer bis weit in die Südsee. Und in einer Folge spricht die Gastgeberin Katharina Gulaikow auch mit der Apnoe-Taucherin Anna von Bötticher. Die ist ohne Druckluftflaschen unter das grönländische Eis getaucht.
Das Apnoe-Tauchen ist so sehr unmittelbar, weil ich so als kleiner Mensch nur mit meinem einen Atemzug dann entdecke, was für eine Fähigkeit habe ich, mich an diesen Ort anzupassen. Das ist natürlich auch besonders faszinierend.
Besonders faszinierend wurde es unter dem Eis von Ostgrönland. In Tassilaq ist sie bei minus 27 Grad Außentemperatur und minus 3 Grad Wassertemperatur unters Eis tauchen gegangen.
Einer Welt aus verrückten Formen von Eis. Und unten ist es wirklich wie, als ob man durch so eine kleine Tür in ein anderes Universum abgetaucht ist.
In HR2 läuft die Serie also vom 19. Juli bis Ende August auf dem Sendeplatz der Hörbuchzeit, freitags nach den Nachrichten um 15 Uhr und als Wiederholung samstags nach den Nachrichten um 12 Uhr. Läuft denn die Serie auch noch in der ARD-Audiothek als Podcast?
Ja, da hat sogar gerade auch eine neue Staffel begonnen. Da geht es in jeder Folge auf eine der deutschen Nordseeinseln, also von Borkum bis Sylt. Und da geht es um ja die Besonderheiten der einzelnen Inseln, natürlich auch darum, was man als Tourist dort alles erleben kann.
So viel zum Podcast ans Meer, der die Hörbuchzeit im Sommer bestimmt würdig vertreten wird. Und im September geht es dann weiter mit der Vorstellung neuer Hörbücher hier in der Hörbuchzeit. Ja, und damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Es gibt sie auch im Podcast-Angebot auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Sie können die Sendung dort auch kostenfrei abonnieren. Und es verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karwick
und Martin Maria Schwarz.